Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde der Glaubensinformation hier aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, dass Sie sich hier wieder zugeschaltet haben. Wir hatten jetzt eine kleine Pause, weil vor 2 Wochen die Glaubensinformation einmal ausfallen musste. Das hat einen Grund, weil ich dort zu einer Mitgliederversammlung der Begegnungsstätte Alte Synagoge, einer wichtigen Gedenkstätte hier in Wuppertal, musste. Und ich musste deshalb dahin, weil ich für den Vorsitz kandidiert hatte und auch gewählt worden bin. Das war ein relevanter Grund, warum wir die Glaubensinformation ausfallen lassen konnten und mussten. Das Thema vom letzten Mal über die Binde- und Lösegewalt werden wir aber mit Sicherheit in der neuen Saison nachholen. Das ist zu spannend und zu wichtig. Das fällt auf keinen Fall aus. Wir schreiben den 8. Mai im Jahr des Herrn 2024. Nach jüdischem Kalender ist es der 30. Nisan im Jahr 5784 seit Erschaffung der Welt. Das Thema heute lautet, wenn aus Jüngern Zeugen werden, über die Notwendigkeit eines wichtigen Entwicklungsschrittes. Auch spannend, wie Sie sehen werden, denn allenthalben sprießen vor allen Dingen in traditionalistischen Kreisen Jüngerschaftsschulen aus dem Boden, und da machen wir uns ein bisschen auf die Spur, ob das schon reicht oder vielleicht auch nicht. Mal gucken, was der Abend hier so bringt. Am Anfang wieder, wie üblich, einige Hinweise, manche würden auch sagen Hausmitteilungen. Natürlich begrüße ich Sie hier, wenn Sie live am 8. Mai dabei sind, entweder direkt hier im Webinar unter www.kck42.de/webinar. Dann sehe ich Sie hier in der Teilnehmerliste und Sie könnten, wenn Sie Fragen haben, sich über die Meldefunktion hier direkt ins Webinar hineinschalten. Möglicherweise schauen Sie mir aber auch live bei Facebook zu, dann können Sie dort die Kommentarspalte benutzen. Ich versuche, die ein wenig im Blick zu behalten. Wenn ich da etwas übersehen sollte, werde ich es aber nach der Live-Übertragung sehen. Vielleicht aber schauen Sie sich auch die Aufzeichnung bei YouTube an. Es gibt ja einen YouTube-Kanal der katholischen Citykirche, den erreichen Sie unter Kat Citykirche Video. Und da gibt es eine eigene Playlist zur Glaubensinformation, wo wir alle Glaubensinformationen hineinschieben, die wir entsprechend gestreamt haben. Zu dieser Playlist kommen Sie übrigens auch, wenn Sie diesen QR-Code einscannen, den Sie hier von Ihnen aus gesehen rechts über meiner Schulter sehen, von mir aus gesehen links hinter mir. Oder Sie hören sich vielleicht die Aufzeichnung an, die wir als Audioaufzeichnung an, die wir als Podcast veröffentlichen unter podcast.pr-werner-kleine.de. Den können Sie dort auch abonnieren. Sie finden ihn auch in den meisten Podcatchern Ihrer Wahl. Wenn Sie danach der Glaubensinformation suchen, würden Sie die finden. Sonst finden Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de auch den entsprechenden RSS-Feed. Können sich dann im Podcatcher Ihrer Wahl die Glaubensinformation abonnieren und bekommen dann automatisch und frisch die jeweils aktuellen Folgen eingespielt. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuhören, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wie immer gilt natürlich, Sie können mir gerne Feedbacks zu den Sendungen schicken oder theologische Fragen allgemeiner Natur. Dann nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese Mail kommt dann direkt zu mir und ich verspreche, jede Mail zu beantworten. Und ich freue mich über dieses Feedback und über Ihre Fragen. Und ganz besonders freue ich mich natürlich auch, wenn Sie mir Grüße schicken. Nach der letzten Glaubensinformation erhielt ich wirklich sehr schöne Grüße von Schwester Miriam aus Tutzing am Starnberger See. Herzliche Grüße nach Bayern. Ich habe Ihnen ja schon geantwortet, zurückgeschrieben. Mich verbindet mit Bayern ja so einiges. Bin oft da in Urlaub gewesen, auf vielen Bergen schon oben gewesen. Und ich habe ja 1,5 Jahre in München studiert und bin von da aus natürlich auch am Starnberger See gewesen, auch in Tutzing. Ist allerdings schon ein bisschen was her. Vielen Dank für die schönen Grüße aus Bayern, über die ich mich sehr gefreut habe. Wenn aus Jüngern Zeugen werden, über die Notwendigkeit eines wichtigen Entwicklungsschrittes. Jesus und seine Jünger. Das ist doch so ein ganz großes Thema. Die Evangelien sind voll davon. In den Evangelien ist durch die Bank weg die Rede von den Jüngern. Und da wird auch ein klares Rollenmodell propagiert, möchte man fast sagen. Nämlich das der Nachfolge. Ist das nicht das große Ideal, das dann entsprechend für die Christenheit gilt, zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu zu werden, in seine Nachfolge einzutreten? Reicht das schon? Allenthalben, ich habe es vorhin schon erwähnt, sprießen sogenannte Jüngerschaftsschulen aus dem Boden. Und auch in manchen Bistümern gibt es dann Evangelisierungsprojekte, die dem dienen sollen, dass man wieder zu Jüngern werden soll. In manchen Pastoralkonzepten drin steht dann drin, dass wir wieder mehr in die Jüngerschaft Jesu hinein sollen. Mal abgesehen davon, dass wir auch in der Kirche nicht davor gefeit sind, permanent mit solchen Schlagworten zu agieren, von denen man dann glaubt, die würden schon ganz wichtig sein und würden schon Wichtiges bewirken, ohne dass man sich vergewissert hätte, was verbirgt sich dahinter. Solche Schlagworte, die haben tatsächlich manchmal eine schlagende Wirkung, aber sind oft manchmal hohler, als man denkt. Dazu gehört zum Beispiel die Charismentheologie. Da gibt es auch eine eigene Folge hier in der Glaubensinformation. Alle glauben zu meinen, was Charismen seien. Dabei wird das meist nie so richtig definiert. Man bezieht sich dann auf den 1. Korintherbrief, das 12. Kapitel. Da taucht das Wort ein paar Mal auf, außerhalb dessen eher selten im Neuen Testament, ist also eigentlich gar kein biblischer Vorzugsbegriff und so weiter und so weiter. Und es betrifft eben auch den Begriff der Jüngerschaft. Es lohnt sich da mal genau hinzugucken, was ist Nachfolge? Ist Nachfolge überhaupt immer das entsprechende Ziel? Und reicht es schon, jünger zu sein? Die Heilige Schrift gibt uns da entscheidende Hinweise und auf diese kleine, spannende Reise möchte ich mich mit Ihnen jetzt hier in dieser Glaubensinformation begeben. Fangen wir mal mit dem Problem Nachfolge an. Ja, oft finden wir diesen Topos im Neuen Testament, dass Jesus sagt, folge mir nach, wörtlich oft übersetzt, hinter mich. Oder bei Heilungserzählungen, ganz berühmt, etwa bei den Blinden von Jericho, wo Jesus die Menschen, die Geheilten, in seine Nachfolge ruft, in seine Gemeinschaft aufnimmt. Das scheint doch das große Ideal zu sein, die Nachfolge Jesu. Müssen wir uns nicht alle in diese Nachfolge hineinbegeben? Der irritiert es, wenn es im Neuen Testament Erzählungen gibt, die das genaue Gegenteil, fast möchte man sagen, bewirken. Und eine solche Erzählung möchte ich mit Ihnen direkt hier am Anfang mal anschauen, vielleicht ein wenig, um Sie zu verstören, im besten Sinn des Wortes zu irritieren, um auch mal von diesem Ross herunterzukommen, dass eigentlich alles immer schon klar ist. Denn dadurch schärft sich letzten Endes auch dieser Begriff der Jüngerschaft. Schauen wir da einmal in das Markus-Evangelium. Wir werden heute vorzugsweise mit dem Markus-Evangelium arbeiten, weil es das älteste der vier Evangelien ist. Da sind wir quasi zeitlich am nächsten, am Ursprung dran. Manche Texte finden wir auch in den anderen Evangelien, aber wir schauen heute mal in das Markus-Evangelium hinein. Und in diesem Fall sind wir, und ich blende Ihnen den Text ein, im 5. Kapitel des Markus-Evangeliums und da wird die Heilung des Besessenen von Gerasa erzählt. Wenn Sie aufmerksame Zuschauerinnen oder Zuhörer, aufmerksamer Zuhörer der Glaubensinformation sind, dann kennen Sie diese Geschichte schon, weil ich die in anderen Zusammenhängen auch bringe. Da geht es teilweise auch um eine humoristische Komponente. Es geht natürlich um das Nachfolgethema. Es geht um das, was Heilung selber ist. Aber heute soll es nochmal verstärkt um diesen Aspekt der Nachfolge oder der Nicht-Nachfolge gehen, weil es vielleicht um einen anderen Wert geht. Schauen wir uns zuerst mal den Text als Ganzes an. Der hat 20 Verse, ist also ein bisschen länger. Aber schauen wir da mal rein. Wir sind im 5. Kapitel des Markus-Evangeliums und da geht es um die Verse 1 bis 20. Sie, also Jesus und seine Jünger, sie kamen an das andere Ufer des Sees in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm sogleich von den Gräbern her ein Mensch entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er hauste in den Grabstätten, nicht einmal mit einer Kette konnte man ihn bändigen. Schon oft hatte man ihn mit Fußfesseln und Ketten gebunden, aber er hatte die Ketten zerrissen und die Fußfesseln durchgescheuert. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabstätten und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, »Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht!« Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, »Verlass diesen Menschen, du unreiner Geist!« Jesus fragte ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Mein Name ist Legion, denn wir sind viele.« Und er flehte Jesus an, sie nicht aus diesem Gebiet fortzuschicken. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, »Schick uns in die Schweine!« Jesus erlaubte es ihnen, darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine und die Herde stürmte den Abhang hinab in den See. Es waren etwa 2000 Tiere und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten es in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war, bekleidet und bei Verstand. Da fürchteten sie sich, Die es gesehen hatten, berichteten ihnen, wie es mit den Besessenen und den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, dass er bei ihm sein dürfe. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten. Soweit die Erzählung des Besessenen von Gerasa, eine Geschichte, die viele, viele interessante Fragen aufwirft, unter anderem die nach dem, was ein Dämon ist, habe ich in der Glaubensinformation aber auch schon oft erzählt, dass das griechische Wort Daimon erst einmal wertneutral ist, weder gut noch böse meint. Das griechische Wort für Glück heißt Eudaimonia, Eu, das Gute, der gute Dämon macht also Glück. Also der Dämon selber ist erstmal nur Lebensenergie, und ob sich diese Lebensenergie zum Positiven oder zum Negativen auswirkt oder ob der Mensch dazu beiträgt, dass er sie positiv oder negativ nutzt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Natürlich wird man von guten Dämonen in der Regel nicht geheilt, sondern eher, wenn man den Dämon seine Lebensenergie zum Schlechten verwendet. Dann bedarf man eines Heilungsprozesses. Also das wäre ein Thema. Dann wird Jesus hier von den Daimones als Sohn des höchsten Gottes bezeichnet. Auch da könnte man fragen, was bedeutet die Gottsohnschaft, die hier erwähnt wird. Also auch da ist das schon ein christologischer Titel, ein Bekenntnis, ist damit tatsächlich die Göttlichkeit Jesu gemeint. All diese Fragen könnte man stellen. Wie vollzieht sich die Heilung? Und so weiter und so weiter. Eine ganze Menge von Fragen, die dieser Text aufwirft. In unserem Zusammenhang heute ist es aber gerade die Frage nach der Nachfolge. Denn zum Schluss bittet dieser ehemals Besessene, nun Geheilte, ja, dass er bei ihm sein dürfe. Vorher sagen die Dämonen noch: Geh weg. Jetzt als Geheilter möchte er in die Gemeinschaft Jesu eintreten. Und die Antwort Jesu ist doch klare Kante. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Also gerade keine Nachfolge. Wie kann das sein? Das ist doch das hohe Ideal. Alle sollen in die Nachfolge Jesu, oder nicht? Die Bibel hält einige Erzählungen parat, wo die Nachfolge nicht das unmittelbare und auch nicht das fernere Ziel ist. Der Gelähmte, der durch das Dach hinabgelassen wird, wird in sein Leben zurückgeschickt. Auch die Heilung der 10 Aussätzigen, von denen kehrt nur ein einziger zurück. Die anderen 9 gehen ihrer Wege und werden doch nicht wieder krank geworden sein. Wir haben also im Neuen Testament eine Reihe von Geschichten, wo die Nachfolge nicht das Ziel und die Konsequenz des Redens, Handelns und Wirkens Jesu ist. Offenkundig gibt es da noch etwas anderes. Und das können wir sehr schön hier an dieser Geschichte sehen, worum es letzten Endes geht. Denn dieser Dämon, diese Energie, die diesen armen Menschen hier befallen hat, wird ja als Legion bezeichnet. Wenn Sie hier häufig in der Glaubensinformation sind, dann kennen Sie diese Geschichte auch aus der Folge, wo es um den Humor in der Bibel geht. Denn die Heilige Schrift, wir haben uns ja daran gewöhnt, dass wir sie oft so mit spitzen Fingern anfassen, das Wort Gottes hochheilig. Dabei lehrt schon das Zweite Vatikanische Konzil, dass Gott nach Menschenart, auf menschliche Weise spricht, also die ganze Bandbreite der Charakteristik menschlicher Sprache nutzt, unter anderem eben auch Humor. Und hier gibt uns diese Selbstbezichtigung, Selbstbezeichnung des Dämon oder der Dämonen als Legion einen wichtigen Hinweis. Ein zweiter wichtiger Hinweis ist das, was mit den Dämonen passiert. Denn in der Nähe grast ja gerade eine Schweineherde. Schon mal interessant, dass die Schweine dort grasen, lassen wir mal so stehen. Aber es sollen 2000 Tiere sein. Okay, wir sind auf heidnischem Gebiet, also auf der östlich gelegenen Seite des Sees Genezareth in der Dekapolis. Da ist es jetzt nicht so verwunderlich, dass da Schweine grasen, was ja in der jüdischen Kultur eher ungewöhnlich gewesen wäre. Aber 2000 Tiere, klarer Fall von Masttierhaltung. Was für eine Menge Schwein da rumläuft. Also eine glatte Übertreibung oder ein anderer Fingerzeig. Als Markus sein Evangelium schreibt, und ich muss wirklich zu meinem Leidwesen feststellen, dass jüngst auf der Internetseite des Bistums Essen und auch an anderer Stelle, ich glaube auch meines eigenen Erzbistums Köln, über den heiligen Markus an seinem Gedenktag berichtet wird, er habe dieses Evangelium geschrieben, und zwar irgendwo 40, 50, und dann handle es sich um einen Mitarbeiter des Petrus und was auch immer, was der alles gewesen sein soll. Schwierig, schwierig, schwierig. Das sind Thesen, die sind in der neutestamentlichen Exegese durchaus bekannt, aber extrem unwahrscheinlich. Warum? Der Markus hat in seinem Evangelium einen Hinweis, der auf die Zerstörung Jerusalems zurückschaut. Wenn man eine Frühdatierung des Markus-Evangeliums annähme, wie es auf diesen beiden Seiten und in meinen Augen relativ unkritisch transportiert wurde, wenn man eine Frühdatierung des Evangeliums annimmt, müsste es sich um eine tatsächliche Prophetie Jesu gehandelt haben. Was aber, wenn die nicht eingetreten wäre? Schwierig, schwierig, schwierig. Es ist viel wahrscheinlicher und auch im Duktus des Gesamten, auch in der Dynamik des Entstehungsprozesses von Evangelien, die an einer wichtigen Schnittstelle entstehen, nämlich vom Wechsel der zweiten in die dritte nachchristliche Generation, wo man die Zeugnisse authentisch fixieren, schriftlich fixieren möchte. Dann ist eine Entstehung des Markus-Evangeliums nach dem Jahr 70 anzunehmen und wahrscheinlicher, wo es eben um die Zerstörung Jerusalems geht, die muss dann also schon zurückgelegen haben. Und das ist ein wichtiger Hinweis, denn wir wissen, dass Jerusalem von der sogenannten Fretensischen Legion, das ist die Legio 20, also die 20. Legion gewesen, die daran beteiligt war. Und ich zeige Ihnen jetzt einmal, ich blende Ihnen das mal ein, das Wappenzeichen dieser Legion, denn man hat entsprechende Artefakte ausgegraben, zum Beispiel einen Markierungsstein eines Legionslagers dieser 20. Legion. Und es kommt sofort. Ich muss mal eben mein Pad mit dem Foto damit verbinden, damit Sie es sehen können. Sollte jetzt gleich jedem, ich hoffe, dass es jeden Moment kommt. Da ist das Foto. Jetzt können Sie es sehen. Das ist also der entsprechende Markierungsstein der 20. Legion, das kann man hier doch relativ eindeutig sehen, die Zeichen Legio und dann das doppelte X für die Zahl 20. Und darunter sehen Sie einen Eber. Das Wappentier der 20. Legion, der Fretensischen Legion, war ein Eber oder, wenn man es allgemeiner sagen will, eben ein Schwein. Es ist nicht ausgeschlossen, in meinen Augen sogar doch relativ wahrscheinlich, dass der Markus hier ein Ereignis aus dem Leben Jesu erzählt, das Ganze aber durchaus mit einer satirischen Komponente versieht. Also, diese Dämonen, die in diesem armen Kerl von Gerasa hausen, haben offenkundig etwas mit dieser römischen Armee zu tun, deren 20. Legion Jerusalem zerstört hat. Möglicherweise, ich halte das sogar für sehr wahrscheinlich, handelt es sich bei diesem Besessenen von Gerasa um einen Kollaborateur der römischen Armee, der römischen Legionen, der möglicherweise durch seine Kollaboration eigene Familienmitglieder in Schwierigkeiten gebracht hat, vielleicht sogar ausgeliefert hat, der also an dieser Kollaboration mit seiner Familie gebrochen hat. Wenn Jesus jetzt sagt, du darfst mir nicht nachfolgen, sondern du gehst bitte in deine Familie zurück, dann wird damit deutlich, eine Nachfolge Jesu wäre für ihn eine Flucht vor seiner Verantwortung gewesen. Die, die Jesus in seine Nachfolge lässt, wie etwa die beiden Blinden von Jericho und so weiter, die finden dort eine soziale Gemeinschaft, die ihnen sonst im Leben nicht möglich gewesen wäre. Dieser ehemals Besessene von Gerasa wird aber in seine Lebensaufgabe zurückgeschickt und die liegt in der Versöhnung mit seiner Familie. Vor der darf er nicht fliehen. Es ist ja ohnehin ein Topos, den wir in sehr vielen Heilungserzählungen Jesu entdecken. Eine werden wir uns gleich auch anschauen noch. Da geht es primär um das Thema Ermächtigung. Die Menschen sollen ermächtigt werden, ihr Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen. Und das bedeutet für die einen, sie brauchen den Schutzraum der Nachfolgegemeinschaft Jesu, wie etwa die beiden Blinden von Jericho. Für andere aber wäre das geradezu eine Flucht und eine Nichtermächtigung. Die werden ermächtigt, bring dein Leben da in Ordnung, wo es sein muss. Die werden zurückgeschickt und dürfen gerade nicht nachfolgen. Diese Erzählung des Besessenen von Gerasa zeigt uns, Nachfolge ist kein universelles Ideal. Das kann man so einfach eben gar nicht sagen. Das Handeln, Reden, Verkünden und Wirken Jesu ist darauf ausgelegt, die Menschen zu einem Leben zu ermächtigen, um es mit dem Johannesevangelium zu sagen, zu einem Leben in Fülle zu ermächtigen. Und dabei handelt es sich nicht unbedingt um ein Leben im Jenseits, sondern ein Leben im Hier und Jetzt. Und dazu gehört es, die eigenen Dinge in Ordnung zu bringen. Für die einen ist dort die Nachfolge Jesu der Ort, wo das gelingen kann, für andere gerade nicht. Das ist wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Es geht um eine Ermächtigung zum Leben. Manchmal ist die Nachfolge die Möglichkeit der Rehabilitation. In anderen Fällen wäre aber gerade das die Flucht vor der Verantwortung. Allein von hier aus ist also zu fragen, ob Jüngerschaft immer das richtige Ideal ist. Was aber ist Jüngerschaft überhaupt? Wir benutzen in unserer deutschen Sprache das Wort Jünger oft als Übersetzung des griechischen Wortes Mathetes. Mathetes heißt wörtlich übersetzt Schüler. Ein Mathetes ist eine Person, die sich in der Ausbildung befindet. Jünger ist also primär kein Nachfolgebegriff, sondern ein Lernbegriff. Wer jünger ist, befindet sich in einer Lernphase. Und genau dieses Rollenmodell finden wir natürlich in den Evangelien, weil die Evangelien die Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu beschreibt. Und ich bleibe jetzt mal der Einfachheit halber, wenn Sie ja oft zuschauen, werden Sie wissen, dass ich da immer noch mal auf die Besonderheit des Johannesevangeliums hinweise. Ich verbleibe jetzt mal der Einfachheit halber bei den Synoptikern Matthäus, Markus und Lukas. Nach diesen Evangelisten, den sogenannten Synoptikern, wirkt Jesus ja etwa ein Jahr öffentlich, gründet eine Bewegung. In meinen Augen hat es da auch eine Vorgeschichte gegeben. Da gibt es ja auch eine eigene Glaubensinformation über die, wie ich sie nenne, dunklen Jahre Jesu. Dunkel deshalb, weil wir davon nicht so viel wissen, aber manches erahnen können. Ich lege Ihnen den Link mal in die Shownotes, wenn Sie sich die Aufzeichnung später anschauen. Diese Evangelisten beschreiben das letzte Jahr im Leben Jesu, wo die Bewegung Fahrt aufnimmt und dann mit dem Kreuzestod Jesu zu scheitern droht. Die Auferstehung selber bildet dann den Schlusspunkt der Evangelien und dann der Beginn der daraus erwachsenen Bewegung wird dann in der Apostelgeschichte beschrieben. In den Evangelien selber aber haben wir die Phase, wo die Jünger sich eben in einem Lernzustand befinden und Jesus ihr Lehrer ist. Wie nennt man einen Lehrer auf Hebräisch? Rabbi. Der Rabbi ist der Lehrer, der eine Schülerschaft um sich herumschart. Der Lehrer und sein Schülerkreis ist ein klassisches Rollenmuster in der Antike. Platon hatte eine Schule, Aristoteles hatte eine Schule, Paulus soll eine Schule gehabt haben und so weiter. Es ist also als solches erstmal gar nichts Außergewöhnliches, dass wir Persönlichkeiten haben, die Schülerkreise um sich herum schauen. Jetzt habe ich nur Männer erwähnt. Wir wissen auch von Frauen, dass es auch Frauen gab, die entsprechende Funktion hatten, sind aber in der Antike zahlenmäßig seltener gewesen. Aber ich will es erwähnen, dass es da eben auch Frauen gab, die durchaus als Lehrerin einen Schüler- oder Schülerinnenkreis um sich geschart haben. Wir haben es also hier erstmal mit einem ganz klassischen Rollenmuster zu tun. Jesus schart einen Schülerkreis um sich mit dem Ziel, diese Personen, die als Jünger, Schrägstrich Schüler, Schrägstrich Mathetes oder Mathetei im Plural, ihm nachfolgen. Die folgen ihm, um an seinem Beispiel zu lernen. Denn Schüler damals zu sein hieß nicht, da zu sitzen, von der Tafel abzuschreiben, sondern in Wort und Tat am Beispiel Jesu zu lernen. Im Neuen Testament wird deshalb in den Evangelien oft davon erzählt, dass sie den Sinn seiner Worte nicht verstanden. Jede Lehrerin, jeder Lehrer kann heute davon ein Lied singen, dass die Schülerinnen und Schüler den Sinn ihrer Worte nicht verstehen. Das ist erstmal eine ganz klassische Reaktion in der Interaktion zwischen der Lehrperson und den Lernenden, dass dort oft erstmal Unverständnis herrscht. Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, verstehen die Jünger den Sinn der Gleichnisse nicht. Er muss es ihnen lernen. Er muss sagen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ein Satz, den man heute noch in jeder Klasse ausrufen könnte. Klassisches Rollenmuster, Jesus der Lehrer, die Jünger sind die Schüler. Und ehrlich gesagt ist Jünger an dieser Stelle gar kein anderes Wort als Schüler. Die Jünger sollen auch an seinem Beispiel lernen und sie scheitern daran. Und auch hier schauen wir mal zu einer schönen Geschichte im Markus-Evangelium nach wie vor. Auch dieser Text ist etwas länger. Ich rufe mir den Text mal eben hier auf. Wir sind dort im 9. Kapitel des Markus-Evangeliums. Da geht es um die Verse 14 bis 29. Jetzt habe ich den Text bei mir aufgerufen und dann blende ich ihn auch ein, damit wir uns den gemeinsam anschauen können. Da geht es um Folgendes. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, vorher wurde die Verklärung Jesu erzählt auf dem Tabor. Jesus ist mit Johannes, Petrus und Jakobus auf dem Berg, die dort seine Verklärung erfahren. Die anderen Jünger, also auch die anderen neun, die man später Apostel nennen wird, sind nicht mitgegangen. Und diese sie sind jetzt eben Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie, warum streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden und mein Sohn tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagte er zu ihnen, O du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Kleine Zäsur. Wie oft haben Lehrer heute diese Gedanken laut oder leise geäußert? Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Wichtiger Hinweis, hier steht im Griechischen ein Wort, das viel mehr bedeutet als Mitleid. Mitleid würde im Wortsinn Sympathien heißen. Da steckt Sympathie drin. Sym ist mit, Pathos ist Leiden. Das wäre Mitleid. Hier steht aber oft ein Wort wie Eusplanchnein drin. Das heißt, Eu ist wieder gut und dann das Splanchnein sind die Eingeweide. Das Mitleid, von dem hier die Rede ist, ist das in die Eingeweide fahrende. Jesus spürt geradezu am eigenen Leib physisch das, was diesen Mann, was diesen Sohn bewegt, bedrängt. Das ist viel mehr als nur äußerlich distanziert drauf gucken. Er macht sich gewissermaßen gemein mit dem Schicksal. Finden wir ganz oft im Neuen Testament diesen Begriff. Es ist übrigens schon mal Schritt 1, was die Jünger offenkundig noch nicht begriffen haben. Sie sind viel zu distanziert. Das erlebt man ja auch heute noch oft in solchen Prozessen, wenn man dieses Spiel von Nähe und Distanz beherrschen lernen muss. Wer zu große Distanz wahrt, kriegt oft gar nicht den notwendigen Kontakt mit den Leuten. Wer zu nah sich einlässt, kann möglicherweise gar nicht mehr helfen. Jesus geht relativ nah dran. Das muss man sich mal klar machen. Er lässt sich vom Schicksal derer, die zu ihm kommen, selber treffen und berühren. Das muss man sich klar machen, was hier steht. Das können die Jünger offenkundig noch nicht. Hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Knaben, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte, ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr zurück. Da zerrte der Geist den Knaben hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Er lag da wie tot, sodass alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf und erhob sich. Jesus trat in das Haus und seine Jünger fragten ihn, als sie allein waren, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Mir geht es jetzt hier in unserem thematischen Zusammenhang weniger um die Frage, wie hat Jesus da geheilt, was ist da genau vor sich gegangen, sondern es geht jetzt hier genau um die Frage, was macht Jesus zu Jüngern, was macht dieses Verhältnis zwischen Jesus und seinen Jüngern aus? Und in welchem Status befinden die sich da quasi? Und es wird hier sehr deutlich am Schluss, wo noch ein Defizit bei den Jüngern besteht. Die Jünger haben offenkundig versucht, sie haben ja schon einige Male gesehen, wie Jesus Kranke geheilt hat. Scheint offenkundig ein Wissen gehabt zu haben. Es geht im Neuen Testament eben nicht um eine plumpe Wundergläubigkeit. Auch darüber gibt es eine eigene Folge in der Glaubensinformation. Sondern Jesus selber scheint offenkundig manchmal auch Heilmittel angewandt zu haben, wenn man etwa daran denkt, dass er den Blinden eine Paste auf die Augen schmiert, die er aus Lehm und seinem Speichel macht, dass er oft Finger in die Ohren legt, also berührt. Auch hier ist ja wieder etwas Ähnliches. Er richtet den Jungen auf, der wie tot da liegt und so weiter. Da passiert also auf der physischen Ebene durchaus etwas. Das haben die Jünger offenkundig beobachtet. Jesus tut etwas. Wir haben in den Evangelien leider keine genauen Beschreibungen mehr, was er da tut. Aber es passiert auf der rein physischen Ebene etwas, was jetzt nicht unbedingt supranaturalistisch im Sinne eines übermächtigen Wunders zu deuten wäre. Das haben die Jünger versucht nachzuahmen, sind darin aber erfolglos geblieben. Weil die tiefere Eigenschaft dessen, was Jesus dort tut, sie noch nicht erreicht hat, beziehungsweise sie nicht verstanden hat. Und das beschreibt der Text hier. Auf der einen Seite, ich habe es gerade schon beschrieben, dieses sich innerlich berühren lassen. Das ist natürlich eine Herausforderung. Man kann natürlich überwältigt werden vom Schicksal der anderen. Wenn man aber die Distanz zu groß hält, entsteht die notwendige, für den Heilungsprozess notwendige Beziehung an der Stelle gar nicht. Und dann kommt zum Schluss dieser doch einigermaßen rätselhafte Satz. Diese Art kann nur durch Gebet geheilt werden. Diese Art kann nur durch Gebet geheilt werden. Aha, also doch beten und Gott schnipst mit dem Finger und heilt. Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, wenn das so einfach wäre. Offenkundig erzählt uns diese Geschichte, dass es auf die Haltung ankommt. Das ist der primär erste Schritt. Das haben die Jünger eben noch nicht verstanden. Sie befinden sich nur im Status einer äußerlichen Nachahmung, aber noch nicht einer inneren Haltung. Das können Sie heute auch oft noch haben, denn wenn wir zum Beispiel diesen Satz hören, Spiritualität, wir müssen noch etwas Spirituelles machen oder man nimmt sich Zeit für Spiritualität, dann erscheint Spiritualität dort als etwas, das man abkapseln könnte und als eigenständigen Modus pflegen könnte, so wie man zum Training geht. Der Begriff Spiritualität beschreibt aber nicht etwas im tieferen Sinn, was man tut, sondern da steckt ja Spiritus drin, also auch das Wort, was wir im Lateinischen für den Heiligen Geist brauchen, Spiritus Sanctus, und der Geist ist der Lebendigmacher, der atmet in uns. Es ist also eine grundlegende Haltung, aus der heraus das ganze Leben geschieht. Nicht etwas, was man mal macht, damit man einen Haken hinter dran machen kann, erledigt. Nein, Spiritualität ist eine grundlegende Haltung. Das können Sie auch an einem bemerkenswerten Zitat aus dem 1. Thessalonicher Brief, das ist die älteste Schrift des Neuen Testamentes, die wir haben, die wir dem Apostel Paulus verdanken. Der sagt nämlich in den Schlussmahnungen des 1. Thessalonicher Briefes im 5. Kapitel, Vers 17 folgendes: Betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Wie sollen das gehen? Wenn Sie ohne Unterlass beten, würden Sie ja nicht mehr arbeiten, Sie würden nicht mehr essen, Sie würden nicht mehr trinken, Sie wären nach 3 Tagen tot. Das kann also nicht gemeint sein, wenn man damit meint, wir falten die Händchen und rezitieren die ganze Zeit Psalmen oder Ähnliches. Das kann es nicht sein. Wenn wir ohne Unterlass beten, dann kommt das eher der benediktinischen Haltung des Ora et Labora nahe. Interessant ist ja, dass in Labora, also arbeite, Labora, Ora quasi drinsteckt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wer ohne Unterlass betet, hat diese grundlegende Haltung, dass sein Leben als Ganzes zum Gebet wird. Das heißt, seine Lebensführung selber in seinem Tun Gott Gestalt in dieser Welt gibt. Das muss noch nicht mal besonders fromm sein. Ich erzähle erwachsenen Firmenbewerbern deshalb oft, weil die ja in der Firmung diese Zusage bekommen, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist, und damit auch den Auftrag bekommen, der heilige Thomas von Aquin sagt, wie von Amts wegen, das Wort Gottes in der Welt in Wort und Tat zu verkünden, dass da natürlich nicht immer mit gemeint ist, fromme Sprüche zu machen. In meinem Job verlangen die Menschen das von mir, sind noch nicht böse, wenn ich von Jesus erzähle. Nein, es wird von mir geradezu erwartet. Aber wenn sie hinter einem Bankschalter stehen, in der Fabrik arbeiten, ein Haus bauen oder was weiß ich, beim Aldi an der Kasse sitzen, beim Lidl, beim Edeka und was weiß ich wo auch, dann kommt das natürlich komisch, wenn sie permanent Bibelsätze rezitieren würden. Darauf kommt es gerade nicht an. Es geht darum, dass wir in dem Bewusstsein unterwegs sind. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs und wir sollen in seinem Namen in dieser Welt handeln. Das geht auch ohne Worte. Papst Paul VI. Beschreibt das in seiner Enzyklika Evangelii Nuntiandi, wo es um die Evangelisierung der Welt geht. Da entwickelt er so ein Sechs-Schritte-Modell. Schritt 1, von dem er sagt, ohne den nichts weiter geht, ist das Zeugnis ohne Worte. Bevor wir auch nur einen Bibelsatz gesagt haben sollen, sollen wir durch unser Zeugnis ohne Worte bezeugen, worum es geht, was uns beseelt. Und erst wenn dieses Zeugnis ohne Worte das Fragen weckt, warum seid ihr so, erst dann sollen wir Auskunft geben. Und dann kommt die theologische, biblische oder was weiß ich was Erklärung. Im dritten Schritt würde das die Zustimmung des Herzens wecken, wenn sie denn geweckt wird. Im vierten Schritt würde der so Überzeugte sichtbar in eine Gemeinschaft von Glaubenden eintreten, selber lernen, eine Lernzeit durchlaufen, bevor er dann durch einen zeichenhaften Ausdruck selbst, das wäre der fünfte Schritt, im sechsten Schritt, selbst zum Zeugen wird. Merken Sie schon, da passiert was zwischen an der Lehrzeit und der Zeugenschaft. Da kommt auch schon ein Begriff, auf den uns gleich etwas näher befassen wird. Hier in unserer Geschichte im Markus-Evangelium aber haben die Jünger noch nicht verstanden, was es heißt, durch sein gesamtes Leben als Haltung den Menschen zu begegnen. Diese Art kann nur durch Gebet geheilt werden. Dazu gehört der Selbstverzicht. Dazu gehört das sich einlassen auf den Nächsten. Dazu gehört das sich berühren lassen. Dazu gehört das sich treffen lassen vom Schicksal der anderen. Eben nicht einfach nur daneben zu stehen. Demonstrieren für das Leid der Welt kann man gut und sich danach eine Pizza bestellen. Da ist es gerade in der Zeit, dass dort an amerikanischen Unis in vielen Demonstrationen, die in Universitäten stattfinden, pro-palästinensisch, die Aktivisten, wie sie sich dann nennen, darauf bestehen, dass die Polizeisperre doch geöffnet wird, damit der Pizzaservice durchkommen kann. Na, das ist natürlich eine innere Haltung. Ne? Man demonstriert für das Leid der Welt und schlägt sich die Wampe voll. Herzlichen Glückwunsch. Auch die sind noch nicht in dem Status, dass sie das Jüngersein verlassen hätten. Die sind noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Die Geschichte der Heilung dieses Jungen hier zeigt uns eine reine Nachahmung Jesu, eine Mimesis gewissermaßen, reicht noch nicht. Die Jünger haben das Ziel des Lernens noch nicht erreicht. Und so verwundert es auch nicht, wenn diese Geschichte dann folgendermaßen weitergeht. Wir gucken mal, ich muss mir die Stelle hier nochmal entsprechend aufrufen. Wir sind weiterhin im Markus-Evangelium. Und dann geht es ja weiter nach dieser Erzählung. Blende Ihnen den Text wieder ein. Einen kleinen Moment. Da kommt er. Da wird dann im Vers 33 bis 37 vom Rangstreit der Jünger berichtet. Sie kamen nach Kapharnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie, worüber habt ihr denn auf dem Weg gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen, der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Die sind immer noch auf so einer irdischen Größe und wollen irgendwie Macht haben. Die haben immer noch nicht verstanden, worum es geht. Sie sind immer noch in der Lernphase. Dieser Satz hier, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich, sondern den auf, der mich gesandt hat, müssen sich alle hinter die Ohren schreiben. Die durch eine Weihe glauben, Christus noch ähnlicher als ähnlich gestaltet zu sein, die gleicher sind als die Gleichen, die Kinder missbraucht haben. Sie sollten sich überlegen, wen sie da missbraucht haben. Da merken sie, dass selbst viele, die durch Weihe glauben, überhöht zu sein, über die anderen Gott näher zu sein, Gott mehr gelästert haben, als man lästern kann. Das ist vielleicht die Sünde wider den Heiligen Geist. Mancher, der sich als Gelehrter ausgibt, hat immer noch nicht verstanden, worum es geht. Trauen Sie niemandem, bloß einer anderen Weihe hat, sondern trauen Sie ihm, wenn er in seiner Lebensführung ein authentisches Zeugnis abgibt. Dann geht die Geschichte weiter. Da sagte Johannes zu ihm, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus erwiderte, hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Aha, da gibt es, in der Einheitsübersetzung wird er als fremder Wundertäter bezeichnet. Es gibt also einen fremden Wundertäter, der im Namen Jesu unterwegs ist und der offenkundig mehr als die Schüler Jesu begriffen haben, worum es geht, denn der schafft es, Dämonen auszutreiben und zu heilen. Es gibt also jemanden, der kein unmittelbarer Jünger Jesu ist, der aber Jesus offenkundig gehört und ihn verstanden hat. Jemand, der nicht in der Nachfolge ist. Es gibt Menschen, die im Namen Jesu unterwegs sind, die nicht unmittelbar in seiner Nachfolge sind. Und Jesus hat da nicht nur nichts dagegen. Nein, er sagt, hindert ihn nicht. Erkennen wir als Kirche an, dass es außerhalb der Kirche Wege zum Heil gibt? Ja, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, da wird es gelehrt. Aber haben die Menschen das auch verstanden in der Kirche? Viele wahrscheinlich noch nicht. Dieser ganze Komplex hier im 9. Kapitel zeigt uns, was Jüngerschaft bedeutet. Es ist eine Lernphase. Die Jünger sind nach wie vor noch nicht so weit, dass sie das Ziel, das Klassenziel, so möchte man fast sagen, erreicht hätten. Es gibt aber außerhalb der engeren Jesusbewegung offenkundig Menschen, die ihn gehört haben, die ihn gesehen haben, die verstanden haben, was bei ihm ist und die in seinem Namen da unterwegs sind. Worin ist der Unterschied? Ich habe den Begriff vorhin schon mehrfach erwähnt, weil er eben auch in der Enzyklika Evangelii Nuntiani aus dem Jahr 1975 von Paul VI. Vorkommt. Da geht es um Zeugenschaft. Und hier schauen wir uns einen Text des Lukas an, der diesen entscheidenden Wechsel markiert. Da sind wir nämlich in der Apostelgeschichte. Ich muss den Text eben aufrufen. Da sind wir direkt am Beginn der Apostelgeschichte. Und es ist natürlich, welch Zufall, ein Text. Wir feiern morgen das Fest Christi Himmelfahrt von heute aus gesehen. Es ist ein Text, der genau dieses Ereignis erzählt. Also Apostelgeschichte 1 und wir fangen ab Vers 4 an. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt, zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Ein bemerkenswerter Text, der in sich erstmal zeigt, die Jünger sind immer noch Jünger, immer noch Lernende. Die zentrale Frage am Anfang, die ja nachgerade schon mit dem Rangstreit, den wir gerade im Markus-Evangelium kurz hatten, verbunden ist, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Sie haben immer noch nicht verstanden, obwohl sie schon Zeugen der Auferstehung gewesen sind, immer noch nicht verstanden, dass es nicht bei dem Reich Gottes um eine irdische Größe geht. Sie sind immer noch auf diesem Modus. Aber dann passiert in diesem Text etwas, nämlich eine, wenn man will, Vorausschau. Jesus verheißt ihnen nicht nur die Ankunft des Heiligen Geistes, in dem sie dann tätig sein werden und sein Werk weitersetzen werden. Er sagt eben auch in Vers 8, und dieser Satz ist so wichtig, dass ich Ihnen den Text noch einmal einblende, damit wir den gemeinsam sehen können. Hier in Vers 8 heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an die Grenzen der Erde. Hier taucht der entscheidende Begriff auf. Ein Zustand, den die Jünger noch nicht erreicht haben, aber mit der Gabe des Heiligen Geistes erreichen werden. Ihr sollt Zeugen sein. Zeuge, das ist auf Griechisch Martys. Mathetes ist der Schüler, Martys ist der Zeuge. Martys heißt aber auch Lehrer sein. denn der Lehrer legt Zeugnis für die Wahrheit ab. Ein Lehrer sammelt neue Schüler um sich, die er dann irgendwann ins Leben freilässt, die wieder zu Zeugen werden, wieder Schüler und so weiter und so weiter. Das Ziel ist es eben nicht, Jünger zu sein und zu bleiben. Die Jüngerschaft ist ein Zwischenschritt, eine Lernphase, um zum Zeugen zu werden. Das ist das Interessante. Wir bräuchten keine Jüngerschaftsschulen, wir bräuchten Zeugenschulen. Darum geht es. Es ist auch etwas ganz anderes. Ein Jünger ist immer klein. Er steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Meister, zu seinem Rabbi, zu seinem Guru. Ein Zeuge ist erwachsen, mündig und aufrichtig. Diese Geschichte hier aus der Apostelgeschichte erzählt uns genau diese Schnittstelle. Noch sind sie Jünger. Sie haben diesen letzten Schritt noch nicht erreicht. Sie sind schon sehr weit gegangen. Sie sind kurz davor. Aber dieser letzte Schritt, die Kraft des Heiligen Geistes, in der sie dann endlich in die Welt gehen werden, das Evangelium in Vollmacht zu verkünden, den sind sie noch nicht gegangen. Sie werden noch einmal, nach der Überlieferung der Apostelgeschichte, 10 Tage brauchen, bis es an Pfingsten soweit ist. Und dann werden sie von der Kraft des Geistes beseelt, die Türen aufbrechen, nach draußen gehen. Und der Petrus, dieser Zauderer, der sonst immer, wenn es ernst wurde, Schiss bekommen hat, wird eine glänzende Predigt halten. Lassen wir dahingestellt sein, ob die vom Lukas so komponiert ist. Die Idee, die da deutlich wird, wird klar. Aus Jüngern werden Zeugen. Aus Menschen, die noch in einem Lernstatus, einem Abhängigkeitsverhältnis, einer gewissen Weise auch einem unmündigen Verhältnis sind, die immer noch nicht verstanden haben, worum es geht. Und das wird hier ja erläutert. Sie haben immer noch nicht verstanden, was das Reich Gottes ist. Werden endlich Menschen werden, die die Reife erlangt haben, das Abitur. Abitur heißt ja, du kannst weggehen, du bist frei ins Leben, die dann zu Zeugen werden. Wer Zeuge ist, ist beauftragt, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Und hier möchte ich, weil es auch so eine wichtige Sache ist, die uns gerade in der katholischen Kirche bewegt, auch auf einen wichtigen Topos im Lukas-Evangelium hinweisen. Lukas hat ja sowohl die Apostelgeschichte als auch das Evangelium geschrieben. Und hier möchte ich Ihnen 2 Texte vorstellen aus dem Lukas-Evangelium. Und wir beginnen da einmal mit der Entsendung der 12. Da sind wir im 9. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Da schreibt Lukas, dann rief er die 12 zu sich und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Er sagte zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein 2. Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn euch aber die Leute nicht aufnehmen, dann geht weg aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen ab zum Zeugnis gegen sie. Die 12 machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und teilten überall. Der Text erweckt natürlich jetzt erstmal den Eindruck, dass sie da schon alles begriffen hätten. Dass das nicht so ist, wird das Gesamtevangelium, auch das Lukas zeigen das ja, und die Apostelgeschichte zeigt es ja auch, dass der letzte Schritt zum eigenständigen Handeln noch nicht gegangen ist. Das Abhängigkeitsverhältnis besteht auch noch. Man könnte fast sagen, es handelt sich um so eine Art Praktikum, das die 12 hier machen. Tatsächlich ist die Jesusbewegung auch so angelegt, dass er seine Vollmachten gibt, in seinem Namen weiterzuwirken. Dahinter versteckt sich natürlich auch der Gedanke, wir feiern morgen dieses Fest Christi Himmelfahrt. Jesus selber ist nicht mehr unmittelbar greifbar. Wir reden oft in der Kirche davon, dass er berührbar sei. Wir sollen ihn berührbar machen. Ja, aber er ist gar nicht mehr da. Er ist ja in den Himmel aufgenommen worden. Wir können ihn nicht mehr sehen. Und in der Apostelgeschichte wird es ja auch gesagt, was schaut ihr ihm hinterher? Hier spielt die Musik. Er ist zur Rechten des Vaters zurückgekehrt. Jetzt ist es an uns, sein Werk weiterzuführen. Hier wird die Bevollmächtigung der Jünger erzählt, der 12, auf die natürlich unsere Bischöfe ihre Vollmacht zurückführen. Und heißt es nicht, wer euch sieht, sieht mich? Aber da steht hier gar nichts von. Interessant ist, dass Lukas noch eine 2. Entsendungserzählung hat, nämlich gut 1 Kapitel später, nämlich die Aussendung der 72. Und da gucken wir jetzt mal rein. Dann suchte der Herr 72 andere aus. Andere wohlgemerkt, die 12 hat er ja schon bevollmächtigt. Jetzt geht es also um Menschen, die nicht dem 12er Kreis angehören. Und by the way, Man kann anhand dieser Angabe ungefähr schätzen, wie groß die Bewegung zu diesem Zeitpunkt war. Sie muss mindestens 84 Personen stark gewesen sein. Da er auswählt, müssen es mehr gewesen sein. Muss also mindestens, ich sag mal, mindestens doppelt so groß gewesen sein. Dann wären wir bei roundabout 170. Ich schätze, dass die Jesusbewegung um diesen Zeitpunkt herum, vielleicht des engeren Kreises, die mit ihm gezogen sind, 200 bis 300 Personen betragen hat. Aber spekulativ, ich weiß, und man kann so das eine oder andere Indiz daraus herausschälen. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden auf dem Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann geht auf die Straße hinaus und ruft, selbst der Staub eurer Straße, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Doch Tyrus und Sidon wird es beim Gericht erträglicher ergehen als euch. Und du, Kapharnaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhoben werden? Bis zur Unterwelt wirst du hinabsteigen. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. 72 andere. Wohlgemerkt. Priester gab es noch nicht, gab ja noch gar keine Bischöfe, gab nur 12, auf die die Bischöfe sich berufen, die durch Handauflegung und Gebet in deren Nachfolge stehen. Hier geht es um 72 andere. Das sind Sie und ich, die den Auftrag erhalten haben. Wie die 12, nahezu wortgleich. Ja, und sogar mehr, zu den 72 anderen wird gesagt, wer euch sieht, sieht mich. Wir können das nicht delegieren. Wir haben alle diesen Auftrag, im Namen des Herrn unterwegs zu sein. Die auf die 12 zurückgehen, haben vielleicht noch den besonderen Auftrag der Leitung der Kirche, der Sakramentenspendung und so weiter. Aber sie stehen in dem Sinne nicht über uns, denn der Auftrag, den wir haben, ist gleichlautend. Und wir haben diesen Auftrag erhalten. Wer euch sieht, sieht mich. Das ist entscheidend. Wir alle, die wir im Auftrag des Herrn durch Taufe und Firmung beauftragt sind, sollen nicht Jünger bleiben. Wir sollen Zeugen seiner Botschaft in Wort und Tat sein. Deshalb ist überschrieben, wenn aus Jüngern Zeugen werden. Jünger ist man in einer Art Ausbildungsphase und wenn man die Reife erlangt hat, soll man zum Zeugen werden. Wie schwierig das ist und wie einfach zugleich. Kann man an einer Erzählung sehen, die dann im Lukas-Evangelium auf die Entsendung der 12 folgt. Da blättern wir nochmal zurück ins 9. Kapitel, denn da haben wir die Entsendung der 12 in den Versen 9 bis, Quatsch, 1 bis, im Kapitel, Vers 1 bis 6. Und dann wird hier in den Versen 10 bis 17 die Speisung der 5000 erzählt. Wahrscheinlich eines Ereignisses, das tatsächlich stattgefunden hat, und 4 oder 5.000 mit 500 ist nahezu unerheblich, aber sie wird in den Evangelien, in den vier Evangelien fünfmal berichtet. Und das ist doch ein starkes Indiz, dass ein solches Ereignis tatsächlich stattgefunden hat. Eine Menge Mensch, ich will mich jetzt nicht an der Zahl hochziehen, eine Menge Menschen, die mehr oder weniger spontan zusammenkommt, wird satt. Dieser Text beschreibt, wie das geht. Die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, was sie alles getan hatten. Dann nahm er sie zu sich und zog sich mit ihnen allein in eine Stadt zurück, die Bethsaida heißt. Aber die Leute erfuhren davon und folgten ihm. Er empfing sie freundlich, redete zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Als der Tag zur Neige ging, kamen die 12 und sagten zu ihm: Schick die Leute weg, damit sie um die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen. denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Er antwortete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten erst weggehen und für dieses ganze Volk etwas zu essen kaufen. Es waren nämlich etwa 5000 Männer. Er aber sagte zu ihnen, lasst sie sich in Gruppen zu ungefähr 50 lagern. Die Jünger taten so und veranlassten, dass alle lagerten. Jesus aber nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel hinauf, sprach den Lobpreis und brach sie. Dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es 12 Körbe voll. Schauen wir uns diese Erzählung ein wenig näher an. Zuerst fällt auf, dass Jesus offenkundig keinen Feierabend kennt, wo er sagt, jetzt ist mal gut, jetzt muss ich mal für mich sein. Er will sich zurückziehen, er tut es auch. Als aber die Leute kommen, wendet er sich ihnen freundlich zu. Freundlichkeit ist Trumpf, möchte man sagen. Kann man schon mal lernen. Wenn jemand kommt und will etwas, weise ihn nicht ab, sondern wende dich erstmal freundlich zu. Das ist fast wie mit dem, die Sache in sein Innerstes aufnehmen. Das ist eine Zumutung, nicht wahr? Eine Herausforderung. Ist das nice? Man muss doch auch mal gut sein. Man muss doch mal an sich denken. Wer Jesus nachfolgt und in seinem Leben unterwegs ist, lernt hier, so einfach ist es nicht. Dann geht die Geschichte weiter. Er sagt den Jüngern, die ja wegschicken wollen, die Jünger wollen ihre Ruhe haben, also da besteht noch Lernbedarf in dem Sinne, schickt die Leute weg, damit sie in umliegende Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden, sich etwas zu essen holen. Dann sagt er aber, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr. Macht. Ihr. Nicht ich gebe ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Das ist ein Auftrag. Wir können das nicht delegieren. Man kann sich darum kümmern, dass jemand anders das vielleicht macht, aber es ist in meiner Verantwortung, dass es passiert. Ich kann das nicht einfach so tun, als wenn es diese Verantwortung nicht gäbe. Dass ich in dieser Verantwortung organisiere, dass es passiert und da andere mit hineinnehme, ist etwas anderes, aber ich habe den Auftrag. Ich kann nicht so tun, als hätte ich den nicht. Wer sich in der Nachfolge Jesu wähnt, kann die Verantwortung nicht einfach abschieben. Gebt ihr ihnen zu essen. Nicht betet zum Himmel, dass da Brot vom Himmel fällt. Nein, gebt ihr ihnen zu essen. Jetzt sagen die, wir haben aber nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Damit kann man keine Menge Menschen satt machen. Und jetzt wird beschrieben, was passiert. Das ist auf der einen Seite eben kein überirdisches Wunder und doch wunderbar. Was beschreibt der Text? Blende die in den Text ein, damit Sie das mitverfolgen können. Der Text beschreibt, es waren nämlich etwa 5000 Männer, wir sind in Vers 14. Er aber sagte zu den Jüngern, lasst sie in Gruppen zu ungefähr 50 lagern. Das ist kein Zufall. In anderen Evangelien wird sogar betont, dass an dieser Stelle Gras war. Wenn Sie sich eine Menge von 5000 Leuten vorstellen, 5000 Leute, dann ist das eine gesichtslose Masse Mensch. In dieser Masse verliert das Individuum geradezu seine Individualität. Eine Masse Mensch ist ein riesiger Haufen, wo der Einzelne gar kein Gesicht mehr hat. Das Erste, was Jesus macht, ist, er macht aus dieser anonymen Masse Mensch kleine Gruppen, wo plötzlich Nachbarschaft entsteht. Lasst sich in Gruppen zu ungefähr 50 lagern. Da bekomme ich plötzlich links und rechts einen Nachbarn, eine Nachbarin. Es findet Kommunikation untereinander statt. Es werden Gruppen gebildet. Und wenn dann dort in anderen Evangelien noch der Hinweis steht, es war dort nämlich Gras, dann entsteht jetzt so eine Picknick-Atmosphäre. Jesus macht zuerst aus einer unüberschaubaren, gesichtslosen, anonymen Masse Mensch kleine Gruppen, in denen Nachbarschaft und Kommunikation möglich ist. Eine Methode, davon können wir lernen. Die Jünger taten so und veranlassten, dass sich alle lagerten. Jesus aber nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und brach sie. Dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Es wurde vorher erwähnt, wir haben nur diese 5 Brote und 2 Fische. Die nimmt Jesus jetzt, blickt zum Himmel empor, also er hält die hoch und spricht den Lobpreis, also das jüdische Lobpreisgebet über das Brot wahrscheinlich. Und er muss es laut gesprochen haben. 5000 Leute, die da auf der Wiese sind. Sprechen Sie mal draußen, da verpufft der Schall. Der muss richtig laut, das muss beeindruckend gewesen sein. Er zeigt, ich gebe alles, was ich habe. Und er lässt es austeilen. Er hält nichts in seinen Händen zurück. Was glauben Sie, passiert jetzt? Die werden alle in ihren Taschen nachgekramt haben. Ich habe auch was, ich habe auch was, ich habe auch was. Man teilt plötzlich mit seinen Nachbarn. Das Beispiel Jesu wird nachgeahmt worden sein. Denn jetzt kommt der entscheidende Satz. Und alle aßen und wurden satt. Da fehlt ein wichtiges Wort. Da steht eben nicht, alle aßen davon, also von den 5 Broten und den 2 Fischen, sondern alle aßen. Was wird da gar nicht erwähnt? Die 5 Brote und die 2 Fische, die Jesus dort in die Masse wirft, sind die Initialzündung, der Kristallisationspunkt für eine Handlung, die sich quasi wie netzwerkartig, synapsenartig durch die Masse fortsetzt. Jeder guckt jetzt nach, was habe ich dabei, und jeder teilt. Und jetzt bleiben 12 Brote, 12 Körbe voll Brot übrig. Das ist keine wunderbare Vermehrung von Materie. Es ist das wunderbare Ereignis, dass die gesichtslose Masse Mensch plötzlich Verantwortung übernimmt. Und das, was Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen, selbst Wirklichkeit werden lässt. Es sind plötzlich nicht mehr nur die 12, die mit ihr gemeint sind, sondern es sind alle, die dort sind. Diese Verantwortung ist nicht nur nicht delegierbar, es ist ein hervorragendes Beispiel für die Ermächtigungstaktik Jesu, der die Menschen im Einzelnen wie in der Gruppe ermächtigt, nehmt ihr euer Schicksal in die Hand. Keiner kann die Hände in den Taschen lassen und sagen, geht mich nichts an. In dieser Welt wird immer mehr das Reich Gottes auferbaut werden, wenn wir eben nicht darauf warten, ein anderer macht's, sondern wenn wir selbst diesen Auftrag annehmen und an der Stelle, wo wir stehen, es etwas besser machen können. Im Judentum gibt es dafür einen Begriff, das ist gar nicht so christlich, wie man denkt. Es gibt im Judentum den Begriff des Tikkun Olam. Jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen. Nicht darauf warten, dass es ein anderer macht. Ich muss jeden Tag an der Stelle das ein bisschen besser machen, was ich kann. Die Pfadfinder. Jeden Tag eine gute Tat. Dürfen noch 2 oder 3 sein. Aber damit fängt es an. Die Ermächtigung, das ist der springende Punkt, das Leben die eigene Hand zu nehmen. Jüngerschaft ist also kein Endzustand. Jüngerschaft ist nur etwas Vorübergehendes. Es ist eine Phase, die lernt. Was sich fromm anhört, jünger zu werden, kann, wenn überhaupt, nur ein Anfang sein. Man darf da eben nicht stehen bleiben. Das Ziel ist, selbst zur Zeugin, zum Zeugen zu werden. Das Ziel ist Zeugenschaft. Zeugenschaft. Jüngerschaft bedeutet Unmündigkeit. Kind bleiben, klein bleiben und darauf warten, dass der Liebe Gottes macht. Aber wir können Jesus nicht mehr sehen. Wir können ihn nicht mehr anfassen. Wir können uns anfassen lassen. Wir können von Jesus lernen, wie es geht, und selbst zu Zeugen werden, um in seinem Auftrag unterwegs zu sein. Wer euch sieht, sieht mich. Ich habe vor einigen Jahren, wurde ich mal aufgefordert, einen Artikel zu schreiben, Christus berührbar machen. Ist ja auch so ein Ziel. Christus berührbar machen. Aber den können wir doch gar nicht. Der ist ja in den Himmel aufgenommen worden. Er lässt uns die Aufgabe da. Jetzt seid ihr dran. Wer Christus berührbar machen will, muss sich selbst berührbar machen. Und jetzt werden Sie zurückzucken und sagen, ja, aber man muss doch auch mal an sich denken. Ja, würde ich sagen, dann sind Sie noch eine Jüngerin und ein Jünger, und es besteht noch Lernbedarf. Gereift werden Sie zu Zeugen und zu Zeugen, wenn Sie sagen, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs und ich mache mich wie er berührbar. Das ist übrigens die Bedeutung der Firmung. Die Firmung ist der Auftrag, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Und die Handauflegung bedeutet genau, diesen Auftrag zu bekommen, ins Leben hineinzugehen und den Namen Jesu in dieser Welt auszurufen, in Wort und Tat zu bezeugen. Im Johannesevangelium wird das Pfingstereignis deshalb relativ unspektakulär geschildert, wenn Jesus die Jünger anhaucht mit dem Geist und damit etwas vollzieht, was Gott, der Schöpfer, mit diesem toten Lehmklumpen macht, der vor ihm liegt, der Adam, den er durch die Anhauchung lebendig macht. Jesus macht uns durch seinen Geist lebendig. Er macht uns Weine. Wir sollten nicht darauf warten, dass ein Zeichen vom Himmel kommt. Wir sind dieses Zeichen vom Himmel. Himmelfahrt bedeutet, er ist weg. Aber er ist in uns, weiter in dieser Welt. Es liegt also an uns, dass er weiter berührbar wird. Bleibt also nicht dabei, bloß Jünger zu sein. Das ist nur in der Zeit der Ausbildung so. Vielleicht bis zur Firmung. Wer aber getauft und gefirmt ist, hat den Auftrag längst erhalten, Zeuge zu sein, aufrecht in dieser Welt stehen und den Namen Gottes in Wort und Tat zu bezeugen. Morgen ist Christi Himmelfahrt. Ich hoffe, es war in diesen gut 60 Minuten etwas Erhellendes für Sie dabei. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie für sich erkennen, ja, ich bin Zeugin und Zeuge des Herrn. Wir sind alle im Auftrag dieses Herrn unterwegs. Und auch wenn es scheinbar so aussieht, als wenn wir weniger würden, wenn wir starke Zeuginnen und Zeugen sind, wer weiß, was passiert. Vielleicht schaffen wir es, dass wir wieder mehr Jünger finden, die selbst irgendwann zu Zeuginnen und zu Zeugen werden. Ich wünsche Ihnen jetzt jedenfalls ein frohes Fest Christi Himmelfahrt. Nächste Woche feiern wir dann das große Pfingstfest. Und wenn Sie möchten, sind Sie gerne wieder willkommen am 23. Mai im Jahr des Herrn 2024. Ausnahmsweise mal kein Mittwoch, sondern ein Donnerstag um 19 Uhr. Dann lautet das Thema: Der Heilige Geist stiftet die Kirche über den pfingstlichen Stifterwillen. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesen Tagen immer wieder die Mahnung: Frieden über Israel. Denn wenn Frieden in Israel ist, dann wird es im ganzen Nahen Osten mit allen, die da leben, gut gehen. Shalom al Israel, Frieden über Israel. Ihnen da draußen allen ein herzliches Glück auf!